SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Andreas Böhnisch. Guten Morgen. Die Corona-Pandemie war sicherlich für die meisten eines der einschneidendsten Ereignisse der vergangenen Jahrzehnte. Die Aufarbeitung der Entscheidungen, die die Politik getroffen hat, läuft vor allem über die vielen Maßnahmen, die der persönlichen Freiheiten eingeschränkt haben, wird diskutiert. Jetzt ist bekannt geworden, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD im Frühjahr 2022 mehrere Monate lang verhindert hat, dass die Corona-Risikobewertung herabgestuft wird. Das zeigen E-Mails von Lauterbach und dem damaligen Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, die WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung vorliegen. Die Einzelheiten von Stefan Pössl.
Ähnlich wie schon in anderen europäischen Ländern wollte der RKI-Chef das Corona-Risiko herabstufen von sehr hoch auf hoch und unternahm mehrere vergebliche Anläufe. Lauterbach sah darin ein falsches Signal. Der Bundesgesundheitsminister erklärte auf Anfrage, bei einer Krankheit, an der pro Tag 200 bis 300 Menschen starben, habe er nicht sagen können, dass das Risiko nicht sehr hoch sei. Erst im Mai 2022 wurde das Risiko dann offiziell nur noch als hoch eingestuft. Der damalige RKI-Präsident Wieler wollte Fragen zu dem Thema nicht beantworten.
Und damit zur aktuellen Sicherheitslage in Deutschland. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat zur Wachsamkeit beim Besuch von Weihnachtsmärkten aufgerufen. Die SPD-Politikerin erinnerte außerdem an die bestehenden Vorschriften. Aus Berlin berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Philipp Eckstein.
Bundesinnenministerin Faeser sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, konkrete Gefährdungshinweise liegen den Sicherheitsbehörden des Bundes aktuell nicht vor. Die SPD-Politikerin sprach aber von einer abstrakten Bedrohungslage. Sie mahnte deshalb zu großer Wachsamkeit und verwies auf verschärfte Sicherheitsmaßnahmen, zum Beispiel das Verbot, Messer beim Besuch mitzuführen. Faeser dankte den Landespolizeien dafür, die Durchsetzung dieses Messerverbots strikt zu kontrollieren. Das bringe mehr Sicherheit für alle Besucher und Besucher, so die Innenministerin. Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz erklärte dem RND, die Gefährdungslage durch islamistischen Terror sei anhaltend hoch.
Die Sicherheitslage in Deutschland ist angespannt und sie war es auch schon das gesamte Jahr und nicht nur bei uns. Der Chef des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl, hat bestätigt, dass es Anschlagspläne auf die Olympischen Spiele in Paris und auch auf die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland gegeben hat. Um das zu verhindern, dann seien so wörtlich Leute von der Straße geholt worden, hat Karl im ARD-Interview der Woche gesagt. Vor allem aber macht sich der Chef des deutschen Auslandsgeheimdienstes Sorgen um russische Sabotageakte. SWR-Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert berichtet.
Es besteht der Verdacht, dass die abgestürzte DHL-Maschine Opfer eines solchen Akts geworden ist, obwohl es noch keine konkreten Hinweise gibt. Karl meint, dass auch ohne Absturz allein die Drohung damit die Menschen in Deutschland verunsichert. Das sei genau das, was Putin im Sinne habe. Er möchte unsere Gesellschaft durcheinanderbringen, Zweifel und Angst säen und natürlich auch die Politik dazu bringen, dass sie die Unterstützung für die Ukraine zurückfährt, sagt Karl. Auch die Neuwahlen im Frühjahr könnten durch russische Aktionen beeinflusst werden. Radikale Ansichten können massenhaft in den sozialen Netzwerken verbreitet werden, um die Parteien der demokratischen Mitte zu schwächen und Wähler zu den extremen Rändern zu treiben, meint der Bundesnachrichtendienst.
Die Waffenruhe im Libanon zwischen Israel und der schiitischen Hisbollah-Miliz hält seit mehr als 24 Stunden. Trotzdem hat es dort Armeeangaben zufolge weiterhin vereinzelt Tote gegeben. Israelische Einsatzkräfte hätten im Süden des Landes Mitglieder der Hisbollah getötet, sagte ein Militärsprecher. Ihre Anwesenheit in der Gegend verstoße gegen das Abkommen. Kurz vor dem Machtwechsel in den USA bereitet die Regierung von Präsident Joe Biden einem Medienbericht zufolge ein weiteres Waffenpaket für die Ukraine vor. Es soll nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters unter anderem Landminen, Drohnen und Munition im Wert von mehr als 700 Millionen US-Dollar umfassen. Das Land Baden-Württemberg will die Erforschung invasiver Ameisen unterstützen. Wie die mittelbadische Presse berichtet, fördert das Land ein Forschungsprojekt dazu mit 210.000 Euro. Massenweise Ameisen der Art Tapinoma magnum haben beispielsweise im badischen Kehl schon Internet- und Stromausfälle ausgelöst. Kommunen und Politiker setzen sich deshalb schon länger dafür ein, die Tiere näher zu erforschen. Der wegen Sexualstraftaten angeklagte US-Rapper Sean Diddy Combs bleibt in Haft. Der zuständige Richter hat einen Antrag auf Freilassung gegen Kaution abgelehnt, trotz einem 50 Millionen Dollar Angebot der Anwälte. Aus New York berichtet unsere Korrespondentin Charlotte Voss.
Es war der dritte Antrag der Verteidiger von Sean Diddy Combs, ihren prominenten Mandanten unter strengen Auflagen gegen Kaution freizubekommen. Und dreimal lehnten die jeweils zuständigen Berufungsrichter ab. Ihr Tenor, der Rapper sei nicht vertrauenswürdig, stelle eine Gefahr für die Allgemeinheit und ein ernsthaftes Problem für die Zeugenbeeinflussung dar. Die Anwälte des Hip-Hop-Moguls behaupten, dass die von ihnen vorgeschlagene Kaution in Höhe von 50 Millionen Dollar ausreicht, um sicherzustellen, dass Combs keine potenziellen Zeugen belästigt. Sie wollten ihn in New York unter Hausarrest stellen mit strengen Kontaktvorgaben. Combs werden Erpressung, Sexhandel und organisierte Kriminalität vorgeworfen. Er soll Frauen jahrelang mithilfe eines Netzwerks von Partnern und Angestellten genötigt und missbraucht haben, während er die Opfer durch Erpressung und Gewalt zum Schweigen brachte.
In der Fußball-Champions League hat der VfB Stuttgart eine hohe Niederlage einstecken müssen. Die Schwaben verloren mit 1:5 bei Roter Stern Belgrad. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß war nach dem Spiel nach eigenen Worten sehr enttäuscht und sehr sauer über die verpasste Chance.
Das müssen wir jetzt heute so akzeptieren. Ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht irgendwelche Ausreden suchen. Das war eine verdiente Niederlage aus unserer Sicht.
Im zweiten Champions-League-Spiel mit deutscher Beteiligung hat Borussia Dortmund bei Dynamo Zagreb gewonnen, und zwar mit 3:0.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Es geht nass los in der Mitte und im Süden von Baden-Württemberg. Im Laufe des Tages zieht sich der Regen in Richtung Hochrhein und Bodensee zurück. Im höheren Bergland kann es auch noch schneien. In den anderen Regionen von Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz bleibt es meistens trocken. Im Westerwald vereinzelt Schauer. Die Höchstwerte 4 bis 11 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Weihnachtsmärkte, die gehören zur Adventszeit, wie die Plätzchen, die Lichterketten und das O du Fröhliche. Aber häufig ist das Ambiente ein wenig eintönig. Da reiht sich die immer gleiche Glühwein- oder Bratwurstbude an die Bude für gebrannte Mandeln oder an das Häuschen für Krippenfiguren und das Ganze Jahr für Jahr. Wir haben daher in dieser Woche hier in SWR aktuell im Infodate am Morgen ein paar besondere Weihnachtsmärkte im Südwesten für Sie herausgesucht. Und heute, da schauen wir nach Rheinland-Pfalz, nach Worms. Dort gibt es auf dem Weihnachtsmarkt ein ganz besonderes Konzept, die sogenannten Wechselbuden. Jeden Tag ein anderes Angebot, jeden Tag ein anderer Anbieter. SWR-Reporter Wolfgang Seligmann berichtet aus Worms.
Adventskränze und weihnachtliche Gestecke stehen in der kleinen Holzbude. Jeder Kranz, jedes Gesteck ist ein bisschen anders. Handgemacht eben, mit viel Engagement.
Und es hat uns ein paar lange Stunden nochmal gekostet, gerade einen Tag vor dem Weihnachtsmarkt, bevor wir hier dann starten konnten.
Erzählt Selma Piazza. Zusammen mit ihrer Schwiegermutter Christine hat Selma viel, viel Zeit in die Adventskränze investiert.
Wir machen das hobbymäßig und einmal im Jahr treffen uns dann ein paar Abende, Tage hintereinander.
Es macht auch immer wieder Spaß. Wir machen das, sie hat es ja schon gesagt, meine Schwiegertochter, hobbymäßig, weil es uns gefällt, weil es uns Spaß macht. Und dann nehmen wir das halt immer auch in Kauf, dass man sagen, wir machen halt eine halbe Nacht durch. Ne?
Es sind nicht viele Besucher, die an diesem Nachmittag über den Wormser Weihnachtsmarkt schlendern. Das Wetter spielt nicht so richtig mit. Einer aber interessiert sich für die Adventskränze der beiden und findet das Konzept der Wechselbuden gut.
Ja, das ist okay, weil es sich dir teilweise dann langweilig, wenn das immer das Gleiche drin ist für 5 Wochen. Ich meine, das mit der Adventskränze ist ja jetzt schon dann wieder fast vorbei in 8 Tagen. Ne? Also muss man es hier wechseln.
Gleich neben den Adventskränzen steht die nächste Wechselbude. Martina Schober-Ringelstein verkauft dort selbstgemachte Karten und einige Gemälde.
Meine Mama ist Künstlerin, die macht das. Und ich habe gesagt, ich versuche es dieses Jahr mal an den Mann zu bringen. Landschaften, Blumen, Berge. Also sie ist da sehr weitläufig von ihrem Spektrum.
70 Jahre alt sei ihre Mutter, erzählt Martina Schober-Ringelstein weiter. Sie ist zum ersten Mal in einer dieser Wechselbuden auf dem Wormser Weihnachtsmarkt. Im Moment habe sie Zeit, hier ihr Verkaufsglück zu versuchen.
Also ich finde es super, weil es halt auch für ein schmales Geld den normalen Leuten angeboten wird, gerade wenn sie hobbytechnisch so begeistert sind, ihre Artikel mal anzubieten.
Auch für sie und ihre Mutter ist das Basteln und Malen ein Hobby. Aber nicht nur Hobbykünstler finden sich in den Buden. Kleinere Wormser Geschäfte mieten sie für einen Tag. Wormser Schulen oder Sportvereine verkaufen Selbstgebackenes und auch die Wormser UNICEF-Gruppe ist mit dabei. Allerdings Allerdings, ein bisschen Kritik gibt es. Der Standort der Buden ist für viele nicht optimal, sagt Martina Schober-Ringelstein.
Ich persönlich, auch weil ich selbst Wormserin bin, finde, der Weihnachtsmarkt ist zu weit auseinandergezogen. Wir hatten gerade gestern ganz, ganz viele Kundschaft gehabt, die gesagt haben, warum macht man das nicht am Domplatz?
Und trotzdem macht es allen viel Spaß, ihre selbstgemachten Produkte anbieten zu können. Auch für Christine und Selma Piazza eine ganz neue Erfahrung.
Eigentlich läuft es ganz gut.
Ja, also wir haben uns gedacht, wir kriegen die Zeit nicht rum bis 20 Uhr.
Aber die Zeit ist jetzt schon so schnell vergangen. Ja, und schön. Und man freut sich immer wieder, wenn jemand an den Stand kommt und man kann sich dann mal kurz unterhalten, egal ob sie was kaufen oder nicht. Trotzdem freut man sich darüber.
Und noch etwas passiert hier, was Hobbykünstler nicht so oft erleben.
Und dass auch die Arbeit auch wertgeschätzt wird, dass man das auch sieht. Genau. Und auch viele Passanten sehen auch tatsächlich, dass das auch wirklich Arbeit ist. Dass das auf jeden Fall schon ein bisschen Zeit gekostet hat, ne?
Die Wechselbuden auf dem Wormser Weihnachtsmarkt sorgen für Abwechslung. Besondere Weihnachtsmärkte in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Morgen zum Abschluss unserer Reihe berichten wir dann über den alternativen Weihnachtsmarkt in Stuttgart.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Der Afghanistan-Untersuchungsausschuss steht kurz vor dem Abschluss. Die umstrittene deutsche Evakuierungsaktion aus Kabul im August 2021 ist heute zentrales Thema. Mit CSU-Entwicklungsminister Gerd Müller und dem ehemaligen Außenminister Heiko Maas von der SPD sind zwei Zeugen geladen, die damals in die Entscheidungsprozesse eingebunden waren. Tim Aßmann.
Abwesend. So komme ihr nach dem Lesen der entsprechenden Dokumente das Verhalten von Heiko Maas vor dem Fall von Kabul vor, sagt die Bundestagsabgeordnete Sarah Nanni, die die Grünen im Untersuchungsausschuss vertritt. Sie kritisiert zum Beispiel, dass Maas als Außenminister an einer wichtigen Krisenstabssitzung vor Beginn der Evakuierung nicht teilnahm. Neben Ex-Außenminister Maas ist auch der damalige Entwicklungsminister Gerd Müller als Zeuge geladen. Der CSU-Politiker wird voraussichtlich nach den Vorbereitungen zum Schutz der afghanischen Ortskräfte gefragt werden. Sowohl das Entwicklungs- als auch das Außenministerium gingen trotz der Entwicklung in Afghanistan im Frühjahr und Sommer 2021 lange davon aus, dass man die Arbeit im Land werde fortsetzen können und die afghanischen Ortskräfte dafür brauche.
In Berlin findet heute die Justizministerkonferenz statt. Baden-Württemberg wird sich in einer gemeinsamen Initiative mit Berlin für eine Neuregelung des Cannabisgesetzes einsetzen. Landesjustizministerin Marion Gentges von der CDU begründet ihr Vorgehen wie folgt im SWR.
Die Bundesrepublik wird mit dem aktuellen Gesetz zu einem Freiraum für den Handel mit Cannabis. Bei dem Antrag, den wir jetzt auf der Justizministerkonferenz einbringen, geht es darum, die schwersten handwerklichen Mängel zu beseitigen. Es geht um Telekommunikationsüberwachung, es geht um Online-Durchsuchungen und es geht um die Ermittlung früherer Handystandorte, die wir dringend brauchen, um den illegalen Drogenhandel zu bekämpfen.
Die baden-württembergische Justizministerin Gentges. Im Ahrtal tagen die Umweltminister von Bund und Ländern unter Vorsitz von Rheinland-Pfalz. Heute findet ein Besuch des Ahrtals statt. Der Rheinland-Pfälzische Bauern- und Winzerverband hat eine Kundgebung angekündigt. Nada Fiebes.
Die Winzer und Landwirte wollen den Ministern zunächst ein Positionspapier übergeben. Darin fordern sie nach Angaben des Verbands, dass die Winzer an der Ahr besser in die Planungen für den Hochwasserschutz einbezogen werden sollen. Außerdem wollen sie sich dafür einsetzen, dass die Regulierungen für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln so bleiben, wie sie sind und nicht weiter verschärft werden. Und dass Wölfe abgeschossen werden dürfen, wenn sie Landwirten mit Weidetieren Probleme machen. Neben der Übergabe dieses Positionspapieres hat der Verband außerdem eine Kundgebung mit über 50 Traktoren für die Mittagszeit in Dernau angekündigt. Behinderungen durch die Kundgebung soll es demnach aber keine geben.
Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verkündet am Vormittag sein Urteil zur Strompreisbremse. Diese war 2022 für private Verbraucher eingeführt worden, wegen der gestiegenen Preise als Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Geklagt haben Anbieter von Ökostrom, die eine Abgabe entrichten mussten, um die Preisbremse mitzufinanzieren. Exona Hüseni.
Der Gedanke dahinter, die Ökostromerzeuger waren nicht auf teure Importe aus Russland angewiesen, denn sie erzeugten Strom durch Wind oder Sonne. Gleichzeitig profitierten sie aber von den hohen Preisen auf dem Markt. Diese erhöhten Gewinne abzuschöpfen sei zulässig. Die Stromerzeuger hingegen finden das ungerecht. 22 von ihnen haben deswegen vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Sie sagen, eine Entlastung der Verbraucher hätte über Steuern finanziert werden müssen, denn es handle sich um ein Problem, das die Allgemeinheit betraf.
Das Europäische Parlament debattiert heute über ein weitergehendes Rauchverbot in der Öffentlichkeit. Es handelt sich dabei um bestimmte Bereiche im Freien. Jakob Mayer.
Die Kommission empfiehlt, das Risiko durch Passivrauchen zu senken und dafür das Rauchen in bestimmten Außenbereichen zu verbieten. Öffentliche Spielplätze, Bushaltestellen, Freibereiche von Restaurants und Cafés. Das solle auch für elektronische Zigaretten und Tabakerhitzer gelten, die besonders bei jüngeren Menschen beliebt sind. Etwa ein Viertel der EU-Bevölkerung raucht. Tabak ist die Hauptursache für vermeidbare Krebserkrankungen. Rund ein Drittel aller Krebsfälle ist auf Tabakkonsum zurückzuführen.
In Düsseldorf findet heute und morgen der Deutsche Nachhaltigkeitstag statt. Im Rahmen der Konferenz wird der Deutsche Nachhaltigkeitspreis in mehreren Kategorien vergeben. Ausgezeichnet wird heute Abend auch der Überlinger Großhandel für Naturkost Bodan. Esther Läufen.
Der Großhandel Naturkost Bodan gehört nach eigenen Angaben zu den Pionieren der ökologischen Lebensmittelwirtschaft. Seit 35 Jahren beliefert er Hof- und Naturkostläden mit Biowaren von Obst über Fleisch bis zu Kosmetik. Laut Jury ist das Unternehmen ein Vorreiter in seiner Branche. Es setze sich nicht nur für die Förderung biologischer Landwirtschaft ein, sondern verringere auch seine CO2-Emissionen durch die Anschaffung von Lkw mit Gas- oder Hybridantrieb und durch die energetische Sanierung seiner Gebäude.
Das wird ein besonderes Spiel heute Abend für den FC Heidenheim in der Conference League. In der vierten Gruppenpartie haben die Heidenheimer den großen FC Chelsea aus England zu Gast. Carsten Eichhorn.
Es ist ein außergewöhnliches Duell zwischen dem letztjährigen Zweitligameister und dem zweifachen Champions League-Sieger. Für FCH-Trainer Frank Schmidt ist der Auftritt des großen FC Chelsea in der Kleinstadt Heidenheim einfach ein Traum. Ein Erlebnis, an das man sich ewig erinnern wird. Nur ein Beispiel für die unterschiedlichen Fußballwelten, die da aufeinanderprallen. Der Marktwert des Heidenheimer Teams wird auf 60 Millionen Euro geschätzt. Der von Chelsea mit seinen 23 Nationalspielern kratzt an der Milliardengrenze.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Wir sind in der letzten Novemberwoche und der Bundestag hätte sich in dieser Woche mit dem Haushalt für das kommende Jahr beschäftigen sollen. Ja, hätte. Doch mit dem Bruch der Ampelkoalition gibt es keine Mehrheiten mehr für diesen Haushaltsentwurf. Obendrein wurde die Sitzungswoche abgesagt. Man könnte meinen, eine Katastrophe für den Etat. Doch Lisi Kaufmann sagt, nö, große Probleme, die lösen sich meistens ganz von alleine.
Männer haben Recht. Also zumindest der Mann von Schlagersängerin Johanna von Kotschian. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann, sang sie in den 70ern. Und was damals galt, gilt auch heute noch. Fragen Sie mal Herrn Cookies. Seit er das Amt des Finanzministers übernommen hat, scheinen die Haushaltsprobleme wie weggeblasen. So eine vorläufige Haushaltsführung für die ersten Monate des kommenden Jahres? Gar kein Problem. Geld wird erstmal weiter fließen, wenn auch noch nicht ganz klar ist, wie viel. Der Aufschrei bleibt aus. Und der Nachtragshaushalt für 2024? Unbedingt wollte man den, wegen steigender Kosten fürs Bürgergeld und den Ausbau der Erneuerbaren. Mehr als 10 Milliarden Euro Schulden zusätzlich sollte der Staat deshalb aufnehmen. Und jetzt? Brauchen wir das alles gar nicht mehr, sagt Cookies, weil an anderer Stelle geplante Ausgaben weggefallen sind. So ist das manchmal mit großen Problemen, die unlösbar scheinen. Manchmal hilft, sich einfach zurückzulehnen und abzuwarten. So ein bisschen Haushalt macht sich dann von ganz allein.
Anmerkungen von Lissi Kaufmann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.